Radio 1.
Auf der Ministerpräsidentenkonferenz, per Medien oder in Form von Appellen an Olaf Scholz, der Druck auf die Ampelregierung von allem aus den Reihen der CDU wächst. Die Migration nach Deutschland solle stärker kontrolliert und begrenzt werden, vorzugsweise durch die sogenannte Drittstaatenlösung, auch bekannt als Englands Ruanda-Modell. Schutzsuchende sollen in Drittstaaten statt in Deutschland abwarten, ob ihr Asylantrag angenommen wird. Ob eine Auslagerung des Verfahrens aber überhaupt rechtlich umsetzbar wäre, das hat das Bundesinnenministerium geprüft und dafür wurden in den letzten Monaten Sachverständige eingeladen, angehört und die Mehrheit von ihnen hat starke Zweifel an der Umsetzbarkeit. Zu ihnen gehört auch die Professorin für Migration und Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es ist Frau Professorin Pauline Endres de Oliveira. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Überhaupt nicht machen oder nur unter Vorbehalt?
Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt drauf an. Es stehen ja mehrere Modelle im Raum. Also einmal gibt es das sichere Drittstaatenmodell, das wir auch schon haben im EU-Recht. Da geht es dann darum, Schutzsuchende hier ankommen, auf den Schutz in einem anderen Staat zu verweisen. Also zu sagen, ihr müsst dort einen Asylantrag stellen und dann wird auch dort dann der Schutz zur Verfügung gestellt. Da gibt es jetzt schon Anforderungen im europäischen Recht daran, wann so ein sicherer Drittstaat als solcher erklärt werden darf. Es müssen menschenrechtliche Standards erfüllt sein. Es darf nicht gegen dieses sogenannte Refoulementverbot, also das Verbot der Nichtzurückweisung, verstoßen werden. Und es muss im europäischen Recht auch eine Verbindung gesehen werden zwischen der Person und dem Drittstaat. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den Plänen von UK, Schutzsuchende nach Ruanda zu überstellen. Die haben dieses Kriterium nicht. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite noch die Idee, die jetzt kursiert, Asylverfahren auszulagern, die aber selbst durchzuführen. Also Deutschland oder ein EU-Staat führt dann die Verfahren in einem anderen Staat, in einem Drittstaat durch. Stichwort Italien-Albanien-Modell. Und das sehe ich tatsächlich als höchst unrealistisch, weil da so viele rechtliche und praktische Fragen offen sind, dass ich und auch viele der anderen Expertinnen im Rahmen dieser Anhörungen, die stattgefunden haben, da sehr, sehr skeptisch sind.
An einer Stelle konnte ich Ihnen nicht so schnell folgen. Das war die, wo Sie sagten, es muss sozusagen eine Verbindung zwischen diesem Drittstaat und Deutschland geben. Welcher wäre das denn? Welcher käme dann in Frage und welcher Qualität und welcher Art muss diese Verbindung sein?
Ja, das ist schwierig. Es gibt keine Einzelheiten zu diesem Verbindungsprinzip. Es gibt dazu Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof, die sagt, die Verbindung ist nicht ausreichend hergestellt, wenn allein ein Transit, also eine Durchreise, erfolgte durch diesen Staat. Und grundsätzlich ist es so, dass in jedem Einzelfall tatsächlich geprüft werden muss, ob ein Staat für die betreffende Person sicher ist. Denn in all diesen Vorschlägen sprechen wir im Moment über Menschen, die schon hier angekommen sind und schon einen Asylantrag in der EU gestellt haben, also nicht über die, die noch auf dem Weg sind. Das gibt es auch als Idee. Das ist das sogenannte Hinwegmodell, also irgendwelche Migrationszentren entlang der Fluchtrouten. Aber das steht im Moment überhaupt nicht im Vordergrund in der Debatte als Option.
Ich kann mich an anderer Stelle erinnern. In dieser Sendung haben wir mit dem Migrationsforscher Knaus gesprochen, der ja auch die Bundesregierung beraten hat, der den Türkei-Pakt beispielsweise auch eingefädelt hat und im Grunde genommen ja für eine Entlastung gesorgt hat damit, durch diese Art. Und er sagt selber, wenn wir mal alle Regeln, die wir schon haben, nutzen, einhalten und umsetzen würden, dann kämen eigentlich nur ganz wenige Asylbewerber überhaupt in die Bredouille oder beziehungsweise in die verdrießliche Lage, außer Landes warten zu müssen. Und das wäre dann so abstoßend beziehungsweise so abschreckend, dass wenige kämen. Würden Sie da zustimmen und sagen, oder habe ich das falsch zusammengefasst und sagen, da fehlt noch was?
Also ich würde insofern nicht zustimmen, als dass die Auswertung des EU-Türkei-Deals, auf das sich sicherlich bezogen wird, wenn eben gesagt wird, dass solche Modelle in der Vergangenheit schon was gebracht haben, tatsächlich nicht so ganz einheitlich gesehen wird. Also zum einen sind die Asylantragszahlen im Rahmen von diesem Deal nicht ganz so darauf zurückzuführen, auf diese Kooperationsvereinbarung, also dass die Antragszahlen dann hier zurückgegangen sind. Da gibt es inzwischen viele Faktoren, die dafür herangezogen werden als Begründung. Das heißt, das ist multifaktoriell. So sind die Zahlen zum Beispiel auch schon kurz vor dem Inkrafttreten des Deals runtergegangen. Und der EU-Türkei-Deal zeigt uns aber was ganz anderes, nämlich, dass diese ganzen Ideen maßgeblich davon abhängen, dass die Drittstaaten kooperieren. Und das ist ein großes Problem, weil das nämlich in der Praxis häufig dann eben nicht so ist. So nimmt zum Beispiel die Türkei seit 3 Jahren, fast 4 Jahren mittlerweile keine Schutzsuchenden mehr zurück, obwohl es mal eben diese Vereinbarung gab, dass sie irregulär Angekommene wieder zurücknimmt. Und das führt dazu, dass die Menschen, die von dieser Vereinbarung betroffen sind, jetzt zum Beispiel auf den griechischen Inseln, denn die Ideen sind nicht alle neu, ansatzweise gibt es ja solche Konzepte schon, in Verfahren verharren, keine Antragsprüfung bekommen, also ihr Schutzgesuch wird gar nicht geprüft und in diesen Lagern sitzen. Die Behörden haben damit auch Aufwand, das heißt, es ist so eine Art Stillstand, weil es nicht vor, nicht zurückgeht. Und das ist etwas, das ist weder im Interesse der Schutzsuchenden noch im Interesse der Verwaltung tatsächlich der Staaten. Und so zu sowas können die Deals eben dann auch führen, wenn die Staaten nicht kooperieren, was häufig der Fall ist.
Jetzt kennen Sie sich offenbar sehr gut aus, auch als Juristin im Gegröße der, sagen wir, juristischen Riesenhaftigkeit, die damit einhergeht, von der Genfer Flüchtlingskonvention über Menschenrechtskonvention, über das Asylrecht und das Grundrecht, welche Komponenten da alle eine Rolle spielen. Ist Ihnen denn im Laufe der Beschäftigung und auch in der Frage der im Laufe der Begutachtung eine Idee gekommen, wie es tatsächlich zu einer, sagen wir mal, ordentlicheren und geregelten und einschränkenderen Migration kommen könnte? Oder ist das für Sie gar keine Notwendigkeit, über die wir sprechen müssen?
Na, ich denke schon, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir Migration, Flucht regeln und dann auch nicht nur die Fluchtmigration in den Blick nehmen, sondern auch die anderen Migrationsinteressen, also zum Beispiel Migration zum Zwecke der Fachkräfteeinwanderung beispielsweise. Also insgesamt die Regelung von Zugangswegen mehr in die Hand nehmen, auch humanitäre Zugangswege regeln. Da gibt es ja auch schon Vorschläge und auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und internationale Kooperation ist natürlich auch wichtig. Das wird ja auch immer wieder in der Debatte gesagt. 117 Millionen Flüchtlinge sind weltweit unterwegs. Das kann kein Land alleine lösen. Die sind überwiegend auch nicht in der EU, sondern eben schon in diesen Drittstaaten, mit denen man jetzt noch kooperieren will. Das ist noch ein Faktor, der da zu berücksichtigen ist. Das heißt, wir brauchen natürlich internationale Kooperation, auch im Sinne vom Aufbau von Schutz- und Aufnahmesystemen in den Drittstaaten natürlich und in den Herkunftsstaaten dann Unterstützung dabei, dass Fluchtursachen gar nicht erst entstehen. Denn solange die da sind, werden die Menschen sich auf den Weg machen und die gehen nicht dadurch weg, dass man sie in Drittstaaten verfrachtet oder eben in irgendwelche Asyllager an den Außengrenzen.
Was das Verfrachten angeht, ist ja die Frage, ob man sie an die Grenzen oder in ein anderes Land verfrachtet oder auch schon, solange das Asylverfahren läuft, schon quasi außer Landes bringt und dann sagt, du musst da warten. Wie sehen Sie das?
Das ist ein Konzept, das ich sehr, sehr kritisch sehe. Wir kennen das als, es gibt ein Beispiel, das australische Modell Pacific Solution, und das hat gezeigt, dass da erhebliche Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Also die Menschen müssen de facto inhaftiert werden, um das durchzuführen. Viele dieser Menschen aus den australischen Modellen sind mittlerweile auch auf dem australischen Festland, weil sie eben doch nicht aus medizinischen und humanitären Gründen da bleiben konnten. Und auch da gibt es multifaktorielle Begründungen für den Rückgang von Anträgen. Und das Ganze hat nur einfach sehr, sehr viel gekostet. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt versuchen, Asylverfahren, die in der EU und in Deutschland schon sehr viel Aufwand verursachen, sehr viel Geldkosten und administrative Herausforderungen mit sich bringen, im Ausland durchzuführen, dann können wir uns ausrechnen, was das bedeuten würde an personeller und institutioneller Infrastruktur, die wir dort bräuchten. Und das halte ich für extrem unrealistisch, vor allem, weil alle Beispiele, die jetzt im Raum stehen, nur für eine vergleichsweise geringe Zahl von Schutzsuchenden überhaupt relevant sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr hohe Kosten im Vergleich zu sozusagen einer kleinen Gruppe von Personen, auf die wir das dann anwenden. Und dieser Abschreckungseffekt ist empirisch tatsächlich nicht nachgewiesen.
Juristisch und ethisch mindestens problematisch, das Asylverfahren in Drittländer auslagern, eine Idee der Bundesregierung nach Vorlage von Italien und auch Großbritannien. Über die Implikationen verschiedener Varianten dieser Idee haben wir gesprochen mit Professorin Pauline Endres de Oliveira, Professorin für Recht und Migration an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich danke und wünsche ein schönes Wochenende, Frau Endres de Oliveira.
Danke,
tschüss, ciao.
Ciao.